Hallo zu Alles Anders. Ich bin Lana Wittig und spreche heute mit Sahil Tesfu. Sahil ist Juniorpartnerin bei McKinsey und hat mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass das typische Bild, was Klienten vom Berater im Kopf haben, männlich, weiß und mittelalt ist. Sahil ist das genaue Gegenteil davon und über diesen Gegensatz sprechen wir heute. Viel Spaß! Unser Partner für diese Folge von Alles Anders ist die Unternehmensberatung McKinsey. McKinsey setzt sich für vielfältige Teams und die Förderung diverser Zielgruppen ein. Deshalb kooperieren sie auch mit der ehrenamtlichen Initiative Swans. Swans, sowie Deutsch Schwäne, fördert unter dem Motto mehr Fatmas in die Führungsetagen in Deutschland aufgewachsene Studentinnen und Young Professionals mit Zuwanderungsgeschichte und Women of Color bei allen Themen rund um Beruf und Karriere. Dafür bieten sie, zum Beispiel auch gemeinsam mit McKinsey, Schulungen zu Job- und Karrierethemen und eine Plattform für Vernetzung, Empowerment und Austausch an. Wenn du eine junge Woman of Color bist oder dein Unternehmen Unterstützung für diverseres Recruiting braucht, schau vorbei auf swans-initiative.de.
Alles anders?
New Work kann doch wohl jeder.
Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten.
Wir sind doch alle voll diverse.
Etwas ganz Kluges mit Change Management.
Ich denke, Flexibilität ist wichtig.
Also ein Kickertisch ist absolut notwendig.
New Work, Gehaltstransparenz, Recruit, Work-Life-Balance.
Alles anders.
Hallo Sahil, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Ich habe mir zur Vorbereitung, ich habe mich natürlich sehr gut vorbereitet, dein LinkedIn-Profil angesehen. Tolle Laufbahn, na klar. Aber da ist so eine Lücke von 2 Jahren und ich habe mich gefragt, was ist da passiert?
Was ist in den 2 Jahren passiert? Ja, also in den 2 Jahren habe ich mich damals entschlossen, nachdem ich den ersten Job angefangen hatte in Berlin nach dem Studium, einfach nochmal 2 Jahre zurück an die Uni zu gehen. Das ist passiert. Ich habe dann MBA gemacht, also Master of Business Administration in Barcelona und in Berkeley in Kalifornien. Einfach nochmal eine Auszeit genommen. Das Studieren war dann doch zu schön und zu spannend. Und das habe ich mir dann einfach nochmal gegönnt, die 2 Jahre.
Und würdest du im Nachhinein sagen, das war wichtig für dich, dass du noch mal ein Studium rangehängt hast?
Ob es jetzt, sag ich mal, wichtig war für das berufliche Weiterkommen, ist wahrscheinlich jetzt schwer im Nachhinein zu sagen. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine mutige Entscheidung in dem Moment, weil ich war ja gerade erst Berufsanfängerin, also hatte gerade so ein bisschen mich im Geldverdienen eingeruckelt, mich so ein bisschen etabliert für mich selber, war selbstständig, konnte mich da selbst finanzieren und habe dann aber beschlossen, ich will einfach nochmal raus. Ich habe damals in Berlin gewohnt, ich fand super in Berlin, habe mir aber gedacht, irgendwie würde ich schon noch gern mehr von der Welt sehen, auch gerne nochmal so ein internationaleres Netzwerk aufbauen. Ich wusste auch nicht so genau, was ich eigentlich beruflich langfristig machen will. Und das hat sich einfach in dem Moment richtig angefühlt, das nochmal so auszuprobieren. Und ich war insofern halt mutig, als dass da natürlich dann erstmal ein Verdienstverlust mit einhergegangen ist, also 2 Jahre wieder nichts verdient. Dann
also ist so ein MBA kostet ja auch, ne?
Genau, das kam auch noch erschwerend hinzu. Das ist ja in Deutschland dann doch auch zu der Zeit noch sehr komfortabel gewesen, dass ich dafür mein Studium eigentlich nicht wirklich was bezahlen musste, beziehungsweise es gab auch BAföG, um das, was ich nicht bezahlen konnte, auszugleichen. Das war dann in so einem MBA dann plötzlich ganz anders und dadurch ist natürlich dann schon ein enormer Schuldenberg auch entstanden nach den 2 Jahren.
Ja, ich überlege ja oft und ich habe da auch schon oft mit Leuten drüber gesprochen hier im Podcast, wie so Schulsystem und Studiensystem in Deutschland, wie gut es eigentlich an so eine Arbeitsrealität oder so ein Berufseinstiegsszenario eigentlich angeglichen ist, weil ich habe oft das Gefühl, auch gerade dadurch, dass die Leute jetzt, die Menschen ja immer jünger auch aus der Schule kommen, viel jünger entscheiden müssen, was sie machen müssen oder wollen, so in der Idee ja für den Rest ihres Lebens entscheiden sollen, was sie machen wollen. Wie empfindest du das? Also glaubst du, das ist vielleicht auch so ein Szenario, wie man es besser machen könnte, dass man sagt, man probiert sich ein bisschen aus und entscheidet dann nochmal, welchen Weg man wirklich in seiner weiteren Studienlaufbahn eingeht, so wie du es gemacht hast?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube damals, also ich habe ja noch ganz klassisch auf Diplom studiert. Das hat irgendwie so 4,5, 5 Jahre gedauert, das Studium. Das ist natürlich in der Sache schon recht lang. Das ist heute ja ganz anders mit dem Bachelor und Master.
Das kommt einem jetzt auch so lange her vor, ja, dass man so Diplomstudiengänge hat.
Ja, so lange ist das noch gar nicht her. Nee, genau, also diese Bachelor-Master, dieses Konstrukt ist natürlich insofern besser, als dass man einfach nach 2, 3 Jahren nach so einem Bachelor dann nochmal rausgehen kann aus der akademischen Welt, sich erstmal ausprobiert, auch erstmal versteht, wie funktioniert eigentlich die reelle Arbeitswelt, dann vielleicht nochmal zurückkehrt, dann auch an die Uni nochmal einen Masterstudiengang hinterherlegt. Ich glaube, es ist einfach das flexiblere Modell wahrscheinlich und auch etwas realitätsnäher, wo ich mir manchmal so ein bisschen Sorgen mache, dass die Leute natürlich auch unglaublich jung sind, in dem Moment, wo sie dann wirklich auch schon anfangen müssen zu arbeiten. Und da muss ich schon auch ganz ehrlich sagen, das möchte ich eigentlich nicht missen, weil so in der Zeit zwischen irgendwie 19 und 24 habe ich mich jetzt gefühlt, glaube ich, schon auch weiterentwickelt noch. Wäre ich jetzt mit 21, 22 direkt so in der Berufsmühle gelandet. Ich weiß jetzt nicht, wiefern mir das jetzt wirklich so richtig gut getan hätte. Ich habe damals, als mit dem Studium, war ich so ein bisschen schneller fertig als so in der Regelstudienzeit. Und da habe ich dann sogar noch am Ende was drangehangen, ne? Weil ich dann damals mein Vater auch gesagt hat, hey, du hast doch gar keine wirklich reelle Berufserfahrung. Also macht das jetzt Sinn, sozusagen, ohne wirklich echte lange Praktika? Die hatte ich damals einfach nicht, jetzt wirklich sich da zu bewerben irgendwo, wo man nichts auf dem Zettel hat, außer halt das Studium. Ne? Mhm. Ich habe dann damals ein bisschen verlängert, also mir quasi selber so ein Gap Year gebastelt, was es ja heute irgendwie de facto auch qua Konstrukt irgendwie gibt. Ja, es hat mir halt super gut getan, da nochmal so diese Berufserfahrung zu sammeln. Deswegen finde ich dieses Konstrukt, wie es heute ist, mit Bachelor, Master in der Sache eigentlich nicht schlecht, würde aber doch davor warnen, dann zu schnell schon wirklich auch in der Berufswelt zu verschwinden und dann auch die Chance nicht zu nutzen, vielleicht nochmal zurückzugehen.
Was hast du dann gemacht in diesem Gap hier?
Ich habe dann Praktika gemacht, ganz verschiedene. Also ich habe ein Praktikum damals gemacht im Marketing, ganz klassisch bei einem Konsumgüterunternehmen. Ich habe dann nochmal ein Praktikum gemacht im Business Development bei einem anderen Unternehmen und ich habe auch ein Praktikum in der Beratung gemacht damals. Und so habe ich dann nochmal so ein Jahr ganz gut rumgebracht und da auch wirklich super viel gelernt, weil zu deiner anfänglichen Frage auch, wie realitätsnah ist das Studium in Deutschland? Also das Diplomstudium damals sicherlich nicht sehr realitätsnah. Ja? Also ich würde sagen, das waren gute Denksportübungen, die man da gemacht hat. Akademisch ist man da sicherlich sehr wertvoll ausgebildet worden. Das hat auch natürlich heute seine Vorteile, wenn man da, sag ich mal, so das Grundhandwerkszeug der Volkswirtschaftslehre, der Mathematik und so weiter beherrscht. Das hilft einem natürlich irgendwie an Problemstellungen irgendwie strukturiert ranzugehen. Aber so diese Brücke so zwischen dieser Theorie und der Praxis, ich finde, die könnte man schon so ein bisschen enger schlagen.
Und aber würdest du sagen, weil du auch gesagt hast, du wolltest dir dann auch mit dem MBA nochmal auch dein Netzwerk weltweit erweitern und so, es sind vielleicht auch, ich überlege manchmal, sind so Studiengänge und so vielleicht auch einfach genau dafür da, dass man Leute kennenlernt, die ähnliche Sachen machen. Ich meine, so Freundschaften, die man im Studium, in der Schule und so weiter schließt, die entweder vergehen die direkt danach oder die halten wirklich ein. Ne? Also ich glaube, das ist ja schon auch ein sehr wichtiger Faktor, den man aber nie so richtig bespricht, wie dass das so die Stationen im Lebenslauf sind, wo man auch wirklich so belastbare Beziehungen zu Menschen aufbaut.
Ja, genau. Ich glaube, das prägt einen persönlich ungemein. Und ich glaube auch noch nicht mal nur die Leute, die so sind wie man selber, sondern eben auch die nicht so sind, wie man selber ist oder glaubt zu sein. Also das ist natürlich in so einem MBA nochmal ein riesen Vorteil gewesen, weil das klassische Diplomstudium BWL damals in Münster, das waren ja alles Betriebswirte. So das Fancyste waren dann noch Volkswirte oder Wirtschaftsinformatik. Na, aber verrückter wurde das dann auch eigentlich nicht mehr so. Also war schon eine ziemliche Einheitssuppe. Und das ist in so einem MBA halt anders, ne? Weil die Leute haben im Zweifel halt schon auch natürlich, nicht im Zweifel, sondern die haben alle Berufserfahrung, wenn sie da reinkommen. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also ich habe dann mit Leuten studiert, die hatten Geschichte, haben als Historiker gearbeitet, hatten Geschichte vorher studiert. Da waren Leute dabei, die waren Architekten. Es waren Leute dabei, die waren in der Musikbranche vorher gewesen. Also wirklich ganz, ganz verschiedene Lebensläufe. Und genau so dieses, und dann natürlich aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Ne? Also Münster, das Studium hier in Deutschland ist dann auch sehr Deutsch, weil ist ja halt auch alles auf Deutsch, ne? Also dementsprechend ist das natürlich in so einem Auslandsstudium, wo dann der Unterricht auf Englisch stattfindet, hast du natürlich auch noch die Komponente von diesen ganz vielen verschiedenen Himmelsrichtungen, aus denen die Leute kommen. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll und das prägt einen natürlich ungemein.
Und dann hast du danach deine Beratungslaufbahn richtig gestartet?
Ich hatte sie eigentlich davor schon gestartet. Ja. Also nachdem ich in Münster studiert hatte, bin ich damals auch schon bei einer Unternehmensberatung eingestiegen. In Berlin habe ich da ein paar Jahre gewohnt und gearbeitet. Und hatte eigentlich aber dann auch den Plan, nach dem MBA genau das eben nicht mehr zu machen. Also das war natürlich schon auch so ein bisschen die Idee, da auszubrechen. Okay. Ist jetzt auch nicht so üblich, dass man jetzt unbedingt viele, viele Jahre in der Beratung verweilt. Also der Großteil der Leute macht das halt ein paar Jahre, macht danach was anderes. Und für mich hat sich's eigentlich damals so angefühlt, als wäre meine Zeit in der Beratung dann damit auch eigentlich vorbei mit dem Beginn des MBAs. Hab mich dann damals auch sehr so Richtung Unternehmertum, Gründen etc. orientiert, mich da auch ausprobiert, also diverse Sachen versucht zu gründen, auch als Geschäftsführerin mich mal versucht bei schon einem etablierten Start-up in der Zeit dann, aber es hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert.
Funktioniert für dich? Oder also hat das sich nicht richtig angefühlt oder war es einfach,
ja, bist verschiedene, du auch gescheitert? Also dadurch, irgendwie, dass es so viele verschiedene Anläufe waren, hat es auch viele verschiedene Gründe. Also das ging los mit, dass eigentlich das Team nicht gepasst hat. Also eine Idee ist entstanden mal aus so einem Kurs, so einem Uni-Studienfach heraus, da im MBA, wo man so einen Prototypen bauen sollte für ein Produkt oder einen Service und quasi ein Unternehmen fiktiv gründen sollte. Und wir haben, während wir das so fiktiv irgendwie angegangen sind, gemerkt, okay, das ist irgendwie gar nicht so fiktiv, weil die Idee könnte schon wirklich funktionieren. Lass uns das doch mal ausprobieren und haben dann auch da ging es um so eine, im Prinzip eine Plattform, so wie Airbnb, aber für statt bei anderen Leuten zu übernachten, ging es darum, anderen Leuten zum Essen sich einzuladen oder eingeladen zu werden.
Das nach gibt's Hause heute zu Leuten.
Ja, genau. Okay. Sowas gibt es natürlich heute auch. Das ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre her. Da gab es das so in der Form so ausgeprägt noch nicht. Ich glaube, die Unternehmens, die es da heute so am Markt so gibt, beweisen, dass die Idee an sich wahrscheinlich eigentlich auch funktioniert hätte. Aber es geht halt eben nicht immer nur um die richtig gute Idee. Es geht einfach auch um das Exekutieren dieser Idee. Mhm. Und dafür braucht es halt ein starkes Team. Und das waren wir in dem Fall nicht. Nicht, weil wir jetzt irgendwie alle schwierig waren, sondern einfach, weil wir so Fähigkeitenprofile hatten, die zu ähnlich waren. Und es haben einfach Dinge gefehlt und jeder wollte irgendwie das Marketing und den Vertrieb machen. Also einer konnte so ein bisschen programmieren, der Rest gar nicht. Also wir haben da einfach nicht so ein Winning-Team zusammengekriegt und deswegen ist das dann damals in dem ganz konkreten Fall daran gescheitert, ne? Und ein andermal war die Idee dann irgendwie nicht valide genug. Und das ist ja auch alles sehr agil. Also man probiert sich aus. Wenn man dann feststellt, es klappt nicht, dann gibt man es auch wieder dran. Und das Ende vom Lied war halt, dass alles von dem irgendwie nicht geklappt hat. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, war das Ganze auch ein relativ teurer Spaß, dieser MBA. Und dann ging es schon irgendwann auch darum zu sagen, okay, irgendwie bin ich jetzt an einem Punkt. Und da war ich dann auch irgendwann, risikoavers in dem Moment zu sagen, ich stürze mich da jetzt noch weiter in finanzielle Schulden und versuche jetzt einfach vielleicht doch nochmal wieder einen, sag ich mal, geregelten Job zu finden, um das auch hier irgendwie realistischerweise in den nächsten Jahren alles wieder zurückzahlen zu können. Mhm. Ja, und da war der Traum dann relativ schnell erstmal geplatzt und dementsprechend ging es dann zurück. Es war eine andere Beratung, aber zurück in die Beratung.
Okay, aber jetzt hat es dich ja auch schon wieder ein paar Jahre in dem Feld gehalten. Mhm. Ich vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil ich finde immer, dieser Begriff Beratung, Unternehmensberatung ist ja so ein bisschen ungreifbar insgesamt, weil es ja so viele verschiedene Dinge gibt, die ihr macht. Was machst du denn ganz genau?
Was mache ich ganz genau? Also vielleicht nochmal so ein bisschen generell. Ich habe also die Frage kriege ich oft gestellt, auch von Freundinnen und Freunden und vor allem auch von der Familie. Und ich weiß nicht, ob viele von denen wahrscheinlich bis heute noch nicht so ganz genau für sich ergreifen können, was ich tue. Ich würde sagen,
Familie weiß auch nicht, was ich mache.
Ist irgendwie sehr schwierig zu erklären. Nee, also schwierig ist eigentlich gar nicht zu erklären. Ich würde sagen, also im Kern lösen Berater halt Probleme, ne? Also das ist so ein bisschen das, was es im Kern ist. Und die Probleme können ja vielseitiger Natur sein. Also es kann darum gehen, dass Unternehmen oder Institutionen sich fragen, wie soll ich mich organisatorisch richtig aufstellen? Wo soll ich als nächstes, in welchen Markt soll ich als nächstes eintreten? Wie kann ich sicherstellen, dass mein Vertrieb irgendwie effizienter und effektiver arbeitet? Wie kann ich die Chance der Digitalisierung für mich nutzen? Also die sind wirklich so vielfältig, die Fragestellungen. Und als Berater, ich würde schon sagen, dass ich im Kern wahrscheinlich schon Generalistin bin. Also sprich, ich berate in verschiedenen Industrien und auch in verschiedenen Funktionsbereichen, also alles von Operations über Marketing, über Einkauf etc. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wo liegt mein Beratungsschwerpunkt, dann würde ich sagen, ich berate, was die Industrie anbelangt, sehr viel im öffentlichen Sektor. Mhm. Und sehr viel auch so an der Schnittstelle zu Digitalisierung im öffentlichen Sektor oder das, sag ich mal, Regulieren von Digitalisierung im privaten Sektor. Ja, da passiert ja sehr viel, da stellen sich ja viele neue Fragen. Wie sollen wir das eigentlich alles, wie sollen wir das alles regeln? Wie nutzen wir aber auch die Chancen richtig? Das sind alles so Fragen, mit denen ich mich da befasse. Und gleichzeitig, wenn es so um funktionale Themen geht, dann alles, was so Organisation ist. Also alles, was dazu, wo man sich Fragen stellt, rund um, wie soll ich mich organisatorisch aufstellen? Also ganz platt gesprochen, was wäre das beste Organigramm für meine Organisation? Aber dann auch die Ablauforganisation, wie sollen wir hier am besten zusammenarbeiten? Wer soll eigentlich welche Verantwortlichkeiten haben? Wie können wir die Prozesse irgendwie optimieren etc.? Das sind so die Fragestellungen, mit denen ich mich da befasse.
Und wann war so der Punkt, an dem du dachtest, ah ja, das kann ich richtig gut, ich gehe jetzt mal in ein Unternehmen und sage denen, wie die das machen sollen?
Ich kann das so richtig gut. Also das fanden jetzt Berater, die hier zuhören, nicht so gerne. Aber es ist halt, ich würde mal sagen, die Antwort, die ich jetzt gebe, weil ich glaube halt, dass man als Berater, der sich auch als Generalist versteht, und das sind halt eben viele, die jetzt nicht in einem ganz, ganz spitzen Feld nur beraten, sondern etwas breiter, da hat man natürlich, weiß man eigentlich nie mehr als der Klient. Kann man auch nicht, weil man diesen Job halt eben nicht im Alltag sozusagen ausführt. Mhm. Was man aber schon kann, ist, man kann, weil man eben verschiedene, viele Situationen gesehen hat, vielleicht etwas schneller erkennen, wo der Schuh drückt.
Ja, man hat weil so eine, man von außen auch
genau,
drauf guckt, ne?
Man hat so einen Abstand, genau wie du sagst, man hat so einen Abstand zu der Sache, man ist so ein paar Meter weiter weg und nicht so tief drin. Also eine Kollegin von mir hat das mal sehr, sehr platt ausgedrückt, die hat irgendwie gesagt, schau, irgendwie they are deeper in the shit, but we have seen more of the shit. Ne? So, okay. Und so ist es halt am Ende des Tages. Also man hat einfach mehrere Situationen, die man so als Ankerpunkt, als Referenzpunkt irgendwie heranziehen kann. Und man erkennt halt Muster. Und ein guter Berater ist halt ein guter Mustererkenner, schneller Mustererkenner und kann dann eben halt entsprechende schlaue Ratschläge von der Seite einwerfen.
Ja. Und wenn wir jetzt nochmal kurz so zurückgucken auf dieses Studiumsthema, weil was ich so von den großen Unternehmensberatungen vor allem mitkriege im so Recruiting-Prozess ist ja, dass so Studienabschlüsse auf jeden Fall eine Mindestanforderung sind an BewerberInnen und dass ja auch viel auf eine akademische Laufbahn auch sogar im Unternehmen dann oft gelegt, also viel Wert darauf gelegt wird. Wenn du jetzt aber sagst, so, das sind eure Aufgaben, wäre dann nicht eigentlich auch das super interessant, MitarbeiterInnen zu haben, die einfach sehr viel mehr praktische Erfahrung haben und gar nicht so viel akademische Ausbildung unbedingt nötig ist immer?
Ja, ich glaube, der Mix macht es am Ende halt dann, ne? Also wir rekrutieren ja durchaus auch Profile mit Berufserfahrung und auch sehr bewusst halt eben genau um diese, wie du sagst, eben die Expertise, die es halt auch braucht aus so einem Arbeitsalltag, aus so einem Berufsalltag und auch die Erfahrung, die damit einhergeht, dann einzubringen. Das brauchen wir auch. Gleichzeitig rekrutieren wir aber auch weiterhin Kolleginnen und Kollegen, die eben direkt von der Uni kommen, ja, die einfach uns durch ihre Problemlösungsfähigkeit in den Interviews dann überzeugen, ja, die einfach die richtigen Fragen stellen. Weil manchmal geht es auch gar nicht darum, unbedingt immer die Lösung schon zu kennen, aber die richtigen Fragen zu stellen, keine Angst davor zu haben, sich einem Problem zu nähern, neugierig zu sein, vielleicht auch, wie ich gerade schon sagte, schnell auch in der Lage sein, diese Muster zu erkennen, die da sind, ohne dass man die vielleicht exakt schon erklären kann, aber einfach zu erkennen, da stimmt irgendwas nicht oder schau mal, das gehört mit dem vielleicht irgendwie zusammen und erklärt das nicht vielleicht jenes. Also das sind so die Fähigkeiten, die man auch haben kann, wenn man gerade eben erst aus der Uni kommt. Und ich glaube, dieser Mix, dieser diverse Mix, den zu haben und dafür zu sorgen, dass das auch in der Zusammenarbeit gut funktioniert, das ist am Ende dann halt das, was dann den Erfolg dann ausmacht aus meiner Sicht.
Was ist das größte Problem, was du mal gelöst hast in deinem Leben oder im Job?
Das größte.
Ich finde dieses Problemlösen super interessant.
Ja, jetzt ist das natürlich so ein bisschen schwierig, weil wir sind ja auch so ein bisschen der Vertraulichkeit.
Komm,
unterlegen.
Sind ja nur wir zwei hier.
Es fühlt sich so an, als wären da noch andere. Das fällt mir jetzt wirklich schwer, da.
Okay, dann frage ich nochmal anders. Mhm. Ich will dich jetzt auch nicht so zum Schwitzen bringen. aber würdest du sagen, diese Problemlösungsfähigkeiten, also ich muss gerade dran denken, weil ich habe ich hab in der Musikbranche auch angefangen und habe super lange Künstler gemanagt und Künstlerinnen und habe ja auch hier jetzt seit ein paar Jahren irgendwie eine Rolle, in der ich super viel organisieren muss und so. Und ich habe mich irgendwann dabei erwischt, wie ich angefangen habe, auch meine Familie ähnlich zu behandeln und die so ein bisschen zu managen. Auf jeden Fall wurde ich mal darauf aufmerksam gemacht von meiner Oma damals. Die meinte, ey, ich bin hier nicht jemand, den du managen kannst, weil ich einfach die gleichen Methoden irgendwann angewandt habe. Ist dir das auch mal passiert, dass du so merkst, okay, du übernimmst die Muster, die du auf der Arbeit hast, auch in deinem Privatleben?
Ja,
oder so?
Doch, das würden, glaube ich, viele Leute auch durchaus so zu Protokoll geben. Doch, ich glaube, da sind ja die Grenzen auch zum Teil irgendwie fließend. Ne? Also man hat ja irgendwie, man ist halt ein, also ich sage immer, ich würde mich super schwer damit tun, zu sagen, das ist jetzt die Arbeits-Sahil und das ist die private Sahil und das ist, weiß ich nicht, welche Sahil. Ja, das finde ich einfach für mich selber zu kompliziert. Ich versuche da irgendwie möglichst konsistent einfach irgendwie eine Person zu sein und die ist natürlich geprägt und gefärbt von dem, was mir so den ganzen Tag über passiert. Ja, und klar, wenn ich sehr viel Zeit damit verbringe, irgendwie Sachen zu strukturieren, Sachen wegzuorganisieren, dann kann das natürlich auch schon mal passieren, dass ich dann in so ein Muster auch in einer privaten Beziehung irgendwie verfalle. Ich glaube, da ist einfach, habe ich zum Glück auch Freunde, die mich auf sowas und Freundinnen, die mich auf sowas hinweisen. Ja, und ich hoffe, dass das auch weiterhin so passiert. Und ehrlicherweise erkenne ich es natürlich auch selber. Irgendwie man erkennt es ja an der Reaktion des Gegenübers. Ne? Ja. Also man merkt ja schon so irgendwie, komischerweise bewegen die sich jetzt irgendwie auf diese Ansagen, die man jetzt versucht zu machen, anders oder irgendwie gar nicht. So, und dann merkt man, wenn man ein bisschen aufmerksam noch ist, dass das eigentlich jetzt nicht so fliegt. Ne? Aber ich glaube, das ist auch okay und auch nur menschlich, wenn man da dann entsprechende Verhaltensmuster jetzt nicht so trennen kann vom Beruflichen und Privaten.
Ja, wahrscheinlich ist es so, dass man, solange man den Knall hört. Ne?
Ja, genau. Und dann noch einen Knall bekommt, weil ne, solange Leute sich noch kümmern, ist, glaube ich, noch alles okay. Genau.
Du hast gerade gesagt, du versuchst so möglichst konsistent zu sein in einfach als Sahil. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, so die das Klischeebild vom typischen Berater ist weiß, männlich, mittelalt. Jetzt sitzt du hier vor mir und bist so ungefähr das genaue Gegenteil davon. Wie reagieren Klienten auf dich? Sind die überrascht, wenn du zum ersten Meeting erscheinst?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es sicherlich schon so den einen oder anderen Überraschungsmoment gegeben hat. Jetzt muss man natürlich auch sagen, jetzt ist irgendwie 2020, auch schon vor Black Lives Matter war es jetzt ja irgendwie auch nicht mehr so richtig en vogue, dann wirklich offen zu zeigen, dass man jetzt überrascht ist. Ne? Also die Leute haben natürlich schon alle eine recht angepasste Oberfläche. Ne? Der Schockmoment, der vielleicht irgendwie dann da ist, der ist jetzt, also den zeigt man nicht. Ne? Oder das, die Irritation, Schock ist vielleicht ein bisschen drüber, aber so die Irritation, die zeigt man jetzt nicht offen, weil man weiß ja schon, dass das eigentlich jetzt auch sich eigentlich nicht gehört. Ne? Eigentlich sollte man jetzt nicht überrascht sein. Deswegen sind das eher so subtile Dinge, dass man spürt das einfach so ein bisschen. Ne? Manchmal auch durch so konkrete Fragen natürlich, so kommt da jetzt noch jemand, sind wir jetzt schon vollständig? Ne? So, das ist natürlich so die höfliche Variante, noch darauf hinzuweisen, dass man jetzt vielleicht noch wen anders erwartet hätte. Aber man spürt das. Einfach irgendwie. Ne? Und es ist natürlich auch dann manchmal so ein bisschen eine blöde Situation, weil man ist ja irgendwie auch Dienstleister, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das heißt, jemand bezahlt ja auch für diese Dienstleistung. Wenn man dann so spürt, der ist jetzt vielleicht nicht so oder die ist nicht ganz so zufrieden jetzt mit dem, was sie da als Dienstleister vorgesetzt bekommen, dann bringt einen das natürlich schon auch mal so ein bisschen in so eine unbequeme Situation, also Unwohlsein. Ne? Also klar, man ist das irgendwie gewöhnt und man versucht da auch irgendwie mit umzugehen, aber ich kann jetzt auch nicht leugnen, dass man da nicht manchmal auch so einen kurzen Moment dann auch selber irgendwie irritiert ist, wenn man gerade die Antennen anhat und das so auch spürt.
Und hast du aber das Gefühl dann auch, dass du irgendwie extra getestet wirst von den Klienten oder Klientinnen?
Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich würde sagen, als Berater wird man immer irgendwie getestet. Mhm. Man darf jetzt auch nicht irgendwie verkennen, dass man jetzt auch nicht unbedingt immer überall mit offenen Armen empfangen wird und vor allem nicht von jedem. Ja, weil natürlich, es gibt irgendwen, der hat das Ganze in Auftrag gegeben, dann gibt es natürlich aber viele, viele andere, die beteiligt sind, direkt oder indirekt an der Problemstellung oder der Problemlösung. Und da gibt es oft natürlich auch viele Vorurteile gegenüber Beraterinnen und Beratern. Ich würde sagen, da habe ich wahrscheinlich fast schon wieder einen Vorteil, ne? Weil ich eben vielleicht nicht ganz so beratermäßig rüberkomme oder auf den ersten Blick auch nicht so ausschaue und da vielleicht die Leute auch eher nochmal, kann man diese Überraschungsmoment auch ein bisschen nutzen, ne, um da auch vielleicht schneller einen Zugang zu finden, weil man vielleicht auch zugänglicher in dem Moment dann auch wirkt. Hat immer Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
Man darf wahrscheinlich dann auch nicht so ein harmoniesüchtiger Mensch sein als Beraterin, oder?
Nee, du hast es ja auch vorhin gesagt, also man kommt natürlich von außen rein, man wird ja auch manchmal reingeholt, manchmal auch nicht, weil jetzt keiner weiß, wie das Problem zu lösen ist, sondern auch, weil man vielleicht einfach mal jemanden braucht, der es mit etwas Abstand löst und dann entsprechend auch aufbereitet und kommuniziert.
Ja, und auch wahrscheinlich auf die Painpoints
nochmal so richtig aufmerksam macht. Genau, so richtig nochmal reindrückt und vielleicht auch die Dinge sagt, die sich sonst keiner traut zu sagen, der dauerhaft noch vor Ort bleiben muss. Das ist ja auch in Ordnung. Da gibt es ja auch andere Verflechtungen, die man hat, wenn man in Unternehmen wirklich auch ist. Da gibt es Dinge, die man vielleicht besser jetzt so nicht sagt, die nicht geschickt sind. Und das ist dann auch die Aufgabe. Deswegen, da muss man sich schon ein bisschen dickes Fell irgendwo auch zulegen. Wobei, das darf auch nicht zu dick sein, ne? Weil sonst wird es irgendwie so ein bisschen unpersönlich. Also sich in gewisser Sicht, es ist so ein bisschen so ein Balanceakt, ne? Zwischen sich reindenken und irgendwie unabhängig bleiben. Ne? Das ist, manchmal fühlt sich das so ein bisschen ambivalent an, aber in der Sache ist es eigentlich, ja, also ich glaube, das ist dieser Balanceakt, den man versuchen muss zu fahren. Wenn das Fell zu dick wird und man sich nicht mehr so in die Sorgen und Ängste auch reinversetzen kann, dann ist es, glaube ich, auch nicht hilfreich.
Was würdest du sagen, vielleicht anschließend daran, was war so der traurigste oder vielleicht anders, was war so der wütendste Moment in deiner Karriere, den du mal hattest?
Puh, der wütendste Moment. Ich muss sagen, es gab so wahrscheinlich so ein paar Momente, wo so Enttäuschung war, ja, oder die dann auch manchmal so ein bisschen in Wut umschlägt. Also ja, also ich glaube, so Momente, wo man wirklich sehr, sehr lange an irgendwas gearbeitet hat, an der Vorbereitung von irgendeiner Entscheidung, wirklich versucht hat, alle Zahlen, Daten, Fakten, alles zusammenzusuchen, um das irgendwie bestmöglich jetzt aufzubereiten für den Auftraggeber, für den Klienten. Und dann zu merken irgendwie so, okay, warte mal, die treffen jetzt vielleicht gar keine Entscheidung, weil es plötzlich irgendwie der Wind jetzt anders steht, strategisch, ne, oder irgendwas politisch in dem Hintergrund irgendwie sich abspielt, was man entweder so vielleicht sogar sieht, vielleicht aber auch gar nicht sieht. Und auf einmal, es kommt auf jeden Fall nicht zu einer Entscheidung oder es kommt zu einer ganz anderen Entscheidung. So, das ist dann schon echt hochgradig frustrierend, weil das ist halt das Problem. Als Berater kannst du nur vorbereiten, die Entscheidung. Du kannst aber die Entscheidung nicht treffen. Das ist, ne, damit muss man auch umgehen können, dass halt nicht unbedingt immer das rauskommt, was vielleicht jetzt faktenbasiert richtig erscheint, ja, soweit das überhaupt dann auch das Richtige ist. Ne? Und das sind dann schon so Momente, wo, ja, gerade wenn man sehr lange an was gearbeitet hat und sehr hart und irgendwie sich da sehr reingehangen hat, auch dann so Teams, die dann wirklich auch Wochen, Monate lang da wirklich sehr hart gearbeitet haben und dann kommt am Ende dann das nicht raus, das ist dann schon frustrierend. Das ist zum Glück nicht oft der Fall, aber wenn das dann mal passiert, dann ist das schon, ist das schon auch mal frustrierend.
Gab es schon mal so Entscheidungen, die Klienten gegen deinen Rat getroffen haben, die im Nachhinein aber, wo du sagen würdest, das war richtig, dass sie sich gegen meinen Rat entschieden haben oder gegen meine
Die Empfehlung? Ja, sicherlich, doch, das hat es auch schon sicherlich gegeben. Doch, weil man ja manchmal auch gerade, also es hat Vorteile, von außen reinzukommen und diesen Abstand zu haben. Aber manchmal durch den Abstand sieht man vielleicht gewisse Dinge auch nicht und versteht vielleicht auch gewisse Historien dann nicht so gut. Und deswegen würde ich auch immer sagen, die besten Empfehlungen kommen eigentlich zustande, wenn wir das wirklich zusammen erarbeiten mit den Klienten, wenn es wirklich eine Kollaboration ist und nicht so der Berater kriegt eine Problemstellung, verschwindet im dunklen Kämmerlein, kommt ab und zu mal mit einer PowerPoint-Präsentation raus, dann sind sich alle einig oder auch nicht einig, man geht zurück oder auch nicht. Ne? Also so, wenn das so das Spiel ist, dann das ist nicht optimal. Und ehrlicherweise glaube ich auch, so funktioniert Beratung heutzutage auch irgendwie nicht mehr. Ne? Sondern das muss irgendwie eine Zusammenarbeit sein, weil wir bringen den Abstand mit, die Zahlen, die Fakten, vielleicht auch eben die Erfahrungen aus anderen ähnlichen Situationen und können eben diese Muster, die ich auch schon ansprach, irgendwie erkennen. Aber der Klient kennt sich ja, und das ist in den Unternehmen am besten. Mhm. Und der muss natürlich auch die Expertise mit einbringen, die Erfahrung, die Historie, um das auch zu kalibrieren, was da vielleicht rein faktisch irgendwie rauskommt. Ne? Und ich glaube, das sind dann am Ende dann auch die besten Entscheidungen. Und mit denen ist man dann auch als Berater happy.
Was war der schönste Moment in deiner Karriere bis jetzt?
Der schönste Moment. Ich würde sagen, ein sehr, sehr schöner Moment war schon wirklich der Moment, wo ich dann die Zusage von McKinsey bekommen habe nach dem MBA. Einfach weil das wirklich eine unglaubliche Last war, die mir da genommen wurde. Mhm. Ich habe ja gesagt, das waren zwei super coole Jahre. Auch selbst dieses Scheitern da im Versuchen zu gründen und irgendwie, das war alles recht wild und chaotisch dann die letzten Monate auch, die ich dann noch im Ausland war und dann plötzlich nicht zu wissen, okay, was jetzt irgendwie, dann dieser Riesenschuldenberg und dann sich nochmal wieder so aufraffen für nochmal Bewerbungsprozesse, wieder irgendwie nochmal den Lebenslauf nehmen, nochmal wieder Bewerbung schreiben, was ich eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Ich wollte ja gründen, ich wollte mich ja nirgendwo mehr bewerben in dem Sinne. Ne? So, und das war dann, hat viel Energie gekostet und dann in dem Moment, als dann die Zusage kam, wirklich zu wissen, okay, das passt jetzt erstmal. Mhm. Ne? So, ich kann das jetzt erstmal hier irgendwie stemmen. Mhm. So, nächsten Monat ist das irgendwie alles wieder gesichert, wie es hier für mich weitergeht finanziell. Und das war einfach eine enorme Erleichterung. Deswegen war es auch ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich habe mich natürlich auch total auf die Zeit gefreut, weil ich wusste, okay, jetzt da lerne ich spannende Leute kennen, da werde ich nochmal wieder reisen können, da kann ich an spannenden Themen irgendwie arbeiten, da kriege ich einen Platz am Tisch, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden. Also da war auch viel Vorfreude. Also Erleichterung und Vorfreude auf das, was kommt in dem Moment.
Ja, und wahrscheinlich auch einfach, ich meine, du ebnest dir natürlich auch eine Laufbahn, ne? Und der Weg zur Gründung ist ja auch nicht zu.
Nee.
Ne? Sondern eher, du lernst, kriegst wahrscheinlich noch mehr Handwerkszeug irgendwie an die Hand gereicht. Du kannst dein Netzwerk noch mehr erweitern. Du lernst noch viel mehr.
Absolut.
Ja, ich überlege halt gerade, das ist so, das ist natürlich auch so eine Ungerechtigkeit, so eine klare, die wir irgendwie in unserem System haben, in unserem Bildungssystem haben, ne, dass es einfach Menschen gibt, die dann diese Verschuldung durch sowas wie ein MBA zum Beispiel so stark merken, ne? Und das ist natürlich, ich finde es schon einfach bemerkenswert, dass du sagst, so, das hat meine Karriere, auch meine Entscheidung zu einer Karrierelaufbahn einfach total beeinflusst, ja, weil da waren große Schulden und es hat dich krass belastet. Ja. Kann ich total verstehen, ja. Also ich musste auch viele Entscheidungen für Jobs treffen, einfach weil ich wusste, ich muss meine Miete zahlen und so, ne?
So ist es.
Und dann gibt es natürlich einfach Leute, die irgendwie, weiß nicht, von den Eltern Geld haben, die einfach diese Freiheiten sich ganz anders irgendwie letztendlich ja erkaufen können durch Geld, was da im Hintergrund ist.
Das stimmt, wobei ich jetzt auch zu dem MBA nochmal sagen muss, das war natürlich eine sehr, sehr freiwillige Entscheidung von mir, ne? Weil ich hatte ja quasi schon ein Studium, ich hatte das Diplomstudium und was ich hier in Deutschland auch für, ich sage mal in Anführungsstrichen, kleines Geld machen durfte, das war natürlich eine super Ausgangsbasis schon und die hätte wahrscheinlich auch in Anführungsstrichen gereicht. Ne? Das war so ein bisschen mein eigener Drive, meine eigene Energie, die mich da dann zu getrieben hat, zu sagen, ich möchte eigentlich noch mehr von der Welt auch irgendwie sehen. Aber ja, ich bin ganz bei dir. Ich meine, nicht nur sozusagen die Frage von Studiengebühren, auch sich das leisten können, halt eben nicht direkt zu arbeiten. Ne? Mhm. Weil es setzt ja auch voraus, dass ich irgendwie andere Arten und Weise finde, mich irgendwie zu finanzieren. Ja, und klar gibt es da Ungerechtigkeiten. Ne? Da kann man natürlich sagen, ja, aber dann arbeitest du halt irgendwie nebenbei noch. Ja, aber dann arbeitest du halt. In der Zeit kannst du halt nicht lernen. Ne? Dann dauert es wieder länger. Also ja, klar, da gibt es, glaube ich, schon gewisse Imbalance. Wobei man sagen muss, dass es in Deutschland, sag ich mal, im Sinne des, was kostet hier ein Studium, immer noch wirklich im internationalen Vergleich sehr, sehr fair ist sozusagen. Schwieriger finde ich die Frage sozusagen, welche Chancen haben jetzt auch Kinder aus Familien, die sozial vielleicht etwas schwächer gestellt sind, überhaupt, sag ich mal, an den Punkt zu kommen, eine akademische Laufbahn einschlagen zu können. Ja, also bekommen die Förderung irgendwie in den frühen Jahren irgendwie mit? Ist da jemand dahinterher, der denen auch erklärt, was da irgendwie die Auswirkungen sind, etc.? Also haben die jemanden, der ihnen auch hilft, diesen Weg dann irgendwie zu gehen, der da zur Seite steht? Ich glaube, das ist, und das ist ja einfach auch weiterhin irgendwie ein Thema, ne? Das ist natürlich die Chance, wenn man selber schon aus einer Familie kommt, wo die Eltern oder zumindest einer davon Akademikerin oder Akademiker war und ist, dass dann die Chancen einfach viel, viel größer sind. Dass
wie ist
man
das
selber
auch hinbekommt. Wie ist dein Elternhaus?
Also mein Vater ist Ingenieur, also der hat studiert, und meine Mutter hat eine Ausbildung als als Altenpflegerin. Mhm. Genau.
Und war das für, du hast ja auch noch Geschwister, ne?
Genau.
Ich weiß von einem Bruder.
Ich habe einen Bruder, genau.
Und war das für euch irgendwie, war das klar, als ihr klein wart, dass ihr studieren werdet? Wurde das von euren Eltern so vorausgesetzt oder?
Ich glaube schon, dass da zumindest eine gewisse Erwartungshaltung dem gegenüber auch gegeben hat. Doch das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, für mich stand das dann dementsprechend dann schon auch recht früh irgendwie fest, weil ich wusste halt, mein Vater hat das irgendwie für sich noch so realisiert, auch studieren zu können, nachdem er nach Deutschland gekommen ist. Meine Eltern sind ja Flüchtlinge aus Eritrea gewesen, die so 1-2 Jahre vor meiner Geburt nach Deutschland gekommen sind. Und der hat sich da halt nochmal komplett einmal so durchgekämpft. Also sprich, das Abitur nochmal nachgeholt, mit 30 dann damals schon, und dann nochmal auch studiert und da auch einen enormen Kraftakt irgendwie aufgebracht. Damit, da hatte ich es ja schon sehr, sehr weich und gemütlich, muss man jetzt sagen, im Sinne der Absprungsbasis. Und da war für mich dann eigentlich schon, für mich persönlich klar, ich will das auch. Ne? Ja. So einen gewissen Ehrgeiz, glaube ich, hatte ich da dann auch schon zu Kinderzeiten irgendwie entwickelt. Und natürlich auch ein gewisses Vorbild. Und glaube, so Role Models oder so jemanden, mit dem man sich auch selber identifizieren kann, und das konnte ich in dem Fall halt, ist dann natürlich schon auch wichtig.
So einen Satz, den ich so oder so ähnlich oft gelesen und gehört habe, jetzt gerade dieses Jahr im Zuge der Black Lives Matter Proteste, und es gab ja dieses Jahr einfach extrem vermehrte Kommunikation zum Thema, ne? Ist working twice as hard to get half as far. Mhm. Also, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz dieses, ne, wirst du extra getestet, hatte ich vorhin schon mal gefragt, aber hattest du auch vielleicht auch dadurch, dass du deinen Vater so schwer hast arbeiten sehen, um das zu erreichen, was er dann erreicht hat hier, hattest du das Gefühl mal, dass du extra viel geben musst, dass du anders bewertet wirst als schwarzes Mädchen oder jetzt als Frau?
Ich sag mal, es gibt so ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis noch so aus der Schulzeit. Es war so in der, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, so 5., 6. Klasse. Da gab es so ein Eltern-Schüler-Lehrer-Gespräch so zwischen den Zeugnissen, wo man irgendwie so einen Rundlauf gemacht hat von Lehrer zu Lehrer oder Lehrerin zu Lehrerin, um zu verstehen, wo man jetzt da steht. Und die Eltern waren halt eben mit dabei, und ich war bei meiner Mutter unterwegs, und wir kamen dann irgendwann zu dem Erdkundelehrer, der verkündete dann, dass er jetzt der Meinung wäre, mich da auf jeden Fall nach aktuellem Stand wirklich viel schlechter zu bewerten, als er es im letzten Zeugnis gemacht hat. So. Und das war so ein bisschen irritierend, weil das lief eigentlich sehr, sehr gut immer, und meine Mutter hat dann auch gefragt, okay, was ist denn passiert, also was ist denn gewesen? Und der sagte dann so ganz unverblümt irgendwie, nö, also eigentlich jetzt so richtig gewesen ist eigentlich nichts, aber sie wird im Leben halt immer mehr machen müssen als alle anderen, und deswegen ist es gut, wenn sie sich früh dran gewöhnt. So, und das war dann so Punkt, okay, so.
Wow.
Genau, wow. Ich glaube, ich habe das so als Kind gar nicht so vollumfänglich umrissen, aber irgendwie, das macht dann schon was mit einem, ne?
Weil man natürlich. Kann ich so verstehen, das macht ja jetzt schon was mit mir. Boah.
Weil man, so dann sitzt man da so mit, weiß ich nicht, 12 oder so, und denkt sich so, puh, also immer mehr machen als alleine. Ich mache ja schon viel, kann ich überhaupt mehr machen? Wenn ich immer mehr machen muss, was heißt das jetzt? Wie weit kann ich dann kommen? Also da kommen ganz viele irgendwie Fragezeichen irgendwie auf. Und ich glaube, dass mich das ganz persönlich auch schon sehr geprägt hat. dieses sozusagen, ne, also es ist schon so eine gewisse Grundresilienz mir nochmal, die ich wahrscheinlich vorher auch schon hatte, durch die Geschichten, die ich gerade erzählt habe, aber das hat es nochmal enorm irgendwie gepusht und verstärkt. Und das ist auch was, was so, ja, so latent immer irgendwie mitschwingt, glaube ich. Und lustigerweise aber auch was ist, was ich jetzt gar nicht so explizit immer erinnere, aber jetzt gerade auch in den Diskussionen dieser rund um Black Lives Matter in den letzten Monaten, wo ja auch viele, das heißt viele, aber einige Leute mich auch angesprochen haben und nach Erfahrungen gefragt haben und so weiter. Und da fängt natürlich wieder an, diese Geschichten so aus den Boxen, die man irgendwie ganz gut weggepackt hat, wieder rauszuholen. Das ist halt so eine davon, ne? Mhm. Und deswegen, ich wehre mich so ein bisschen, zu deiner Frage nochmal zu kommen, also habe ich das Gefühl, ich müsste immer mehr arbeiten, also irgendwie ist das so eine Realität, der ich mich irgendwie nicht so ganz hingeben will, weil ich immer noch irgendwie dran glauben möchte, dass es am Ende eigentlich um was anderes geht. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich schon naiv zu glauben, dass das gar keine Rolle irgendwie spielt. Jetzt bin ich natürlich auch noch gleichzeitig eine Frau. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig rauszudividieren, was ist jetzt gerade das Thema, ne? Geht's jetzt beim Bias, ja? Also das ist, glaube ich, für die Leute selbst, glaube ich, sogar auch schwierig. Wenn jetzt jemand fragen würdest, ne, versuch mal deinen Bias explizit zu machen. Ich glaube, da müssten Leute manchmal auch sich nicht so entscheiden, ne? Was jetzt gerade irgendwie irritiert. Von daher, alles geschenkt, ne? Aber ich glaube, unterm Strich, ja, also wahrscheinlich ist es manchmal irgendwie schwieriger, aber ich, ja, das ist einfach was für mich so schwierig zu akzeptieren ist, auch weil ich einfach irgendwie dran glauben möchte, dass es eigentlich um was anderes geht.
Wenn ich so mit dir spreche, auch als wir irgendwie im Vorhinein gesprochen haben, einmal im Vorbereitungsgespräch und jetzt die Geschichten, die du erzählst, dann denke ich so, boah, an deiner Stelle, und ehrlich gesagt habe ich das ja bei vielen Menschen dieses Jahr gedacht, vor allem bei vielen schwarzen Menschen, bei POCs, ich wäre so wütend, ja, auf die Welt. Oder auch wenn du jetzt sagst, du wurdest dann von vielen Leuten dieses Jahr auch angesprochen, Erfahrungen zu teilen und so. Wie geht's dir dieses Jahr mit allem? Oder ich meine, ich habe das Gefühl, es ist natürlich super viel einfach. Es ist so viel auf einmal dieses Jahr. Ne? Es sind ja keine neuen Probleme oder neue irgendwie Situationen, aber dieses Jahr ist einfach so hochpotenziert an so vielen Stellen.
Total. Ja, wie du schon sagst, ich sag mal so, also mir hat es jetzt 2019 besser gepasst, ne? Mit dem ganzen Black Lives Matter-Diskussion, weil für mich war ja auch irgendwie Corona und und für alle anderen POCs auch. Also von daher, ja, in der Tat ist das natürlich jetzt so ein Zeitpunkt, wo man sag ich mal, recht emotional ist und auch, wo alles so im Fluss ist und keiner so richtig weiß. Und wie geht's einem damit? Also es sind natürlich, wie ich gerade sagte, es sind so Geschichten und Erinnerungen, die man auch ganz gut so verboxt hat für sich, irgendwie so weggepackt hat, okay, kann ich jetzt nichts machen, ist jetzt so, weitermachen. Ne? Mhm. So, und ich glaube, man lässt sich dann einfach schon irgendwie, so ein gewisser Panzer, der einfach wächst, wo das alles nicht so an einen rankommt. Ich habe auch das Glück, dass ich, sag ich mal, grundsätzlich so erzogen worden bin, dass mir schon auch eingetrichtert wurde, alles ist möglich. Mhm. Es wurde mir jetzt nie suggeriert, alles ist einfach.
Und auch vorgelebt. Ne?
Genau, und also, auch vorgelebt, genau. Mir wurde nie suggeriert, alles ist einfach, aber es ist möglich. Ne, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Energiequelle, aus der ich da irgendwie ziehe, ne, und einfach versuche sozusagen da auch, ja, einfach auf Spur zu bleiben, ja, einfach auch, um mich da nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Aber ja, klar, das ist alles ist emotional anstrengend, diese Gespräche anstrengend, wobei ich auch sagen muss, dass mich gar nicht, deswegen, ich hatte ja vorhin so kurz gesagt, viele Leute, mich dann korrigiert auf einige, die mich angesprochen haben, weil so viele haben mich nämlich ehrlicherweise auch gar nicht angesprochen, ne, das ist auch irgendwie interessant. Also es gab ein paar, die sich, sag ich mal in Anführungsstrichen, getraut haben, das irgendwie zu tun. Es gab auch viele, die es gar nicht gemacht haben. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Weil einerseits denke ich mir so, puh, zum Glück habe ich jetzt dann nicht ständig diese Diskussion auch irgendwie führen müssen. Andererseits ist das natürlich auch ein Window of Opportunity gewesen. Ne? Also einfach eine Möglichkeit gewesen, okay, jetzt ist mal ein Dialog möglich. Und dann auch so ein bisschen die Frage an mich selber, so müsste ich jetzt nicht eigentlich auch viel mehr jetzt diese Chance, weil es gibt ja gerade offene Ohren, also müsste ich jetzt nicht eigentlich die Chance nutzen? Ist jetzt vergebenes, sag ich mal, Zeitfenster, was ich hier gerade irgendwie passieren lasse. Also das war so ein bisschen so dieses Hin- und Hergerissen zwischen, oh, eigentlich ist mir zu viel, andererseits irgendwie habe ich auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung, weil ich kann mich artikulieren, das können dann vielleicht auch irgendwie viele Leute nicht, weil sie die Kraft und die Möglichkeit vielleicht auch nicht haben, und müsste ich dann nicht auch das Netzwerk und die Plattform, die ich habe, auch noch mehr nutzen, um mich da auch einzusetzen. Ne? Das ist so ein bisschen der Konflikt.
Hattest du das Gefühl, dass bei euch, also bei McKinsey, auch nochmal irgendwie andere Gedanken losgetreten wurden?
Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Also es ist ja auch ein Kern amerikanisches Unternehmen. Also es hat eine Riesenwelle auch intern nochmal auch gegeben und auch wirklich nochmal sich so selber so in Frage stellen. Ne? Also machen wir hier eigentlich auch genug. Wir sind eine sehr, sehr bunte Firma, ne? Aber sind wir da auch, sagen wir, sind wir auf allen Hierarchieebenen bunt genug? Erkennen wir in unseren ganzen Prozessen Diversität eher genug an? Engagieren wir uns auch genug außerhalb der Firma zu dem Thema? Da ist auch ganz viel passiert. Auch sehr viele konkrete Maßnahmen, die da nochmal ergriffen wurden, sowohl die unsere internes Zusammenarbeiten betreffen, aber eben auch die Verantwortung, die die Firma, also McKinsey, auch außerhalb des Unternehmens auch wahrnehmen will, durch entweder sei es Unterstützung von Organisationen, also finanzielle Unterstützung von Organisationen, die sich in dem Bereich stark machen und einsetzen, Beratungsleistungen, diese Richtungen etc. Also da auch wirklich, sagen wir, die Verantwortung, die man da hat, bei so einer Größenordnung von Unternehmen dann auch wahrzunehmen. Also da habe ich schon sehr viel Bewegung wahrgenommen.
Okay. Und findest du, es ist genug?
Ist nie genug, ne? Also es ist erst genug, wenn es alles equal ist, ja, wenn es nichts mehr zu besprechen gibt. Also von daher, ich glaube, da kann man jetzt nicht zu viel machen. Ja. Das ist das Schöne bei diesen Themen, ne? Also die Diskussion kann man sich sparen, sondern einfach genug ist nie. Und ich hoffe, dass das jetzt auch nicht so eine Modetrend-Erscheinung ist, ne? Weil es gibt halt, also das ist halt ein bisschen, das ist das, was ich mir wünsche, dass es irgendwie eine nachhaltige, zu einer nachhaltigen Diskussion und zu einer nachhaltigen Veränderung wird, die uns auch noch 2021 interessiert, die uns auch schon im Übrigen 2019 hätte interessieren müssen und all die Jahre davor. Ja. Das wäre mein Wunsch.
Du sagst, ja, das habe ich auch gerade, als du sagtest, verpasse ich jetzt gerade mein Fenster, um Sachen anzusprechen, dachte ich auch schon, naja, hoffentlich schließt es sich nicht so schnell. Ne? Aber klar, solche Themen ebben auch medial schnell wieder ab.
Klar.
Obwohl ich sagen muss, jetzt gerade fühlt es sich für mich so an, als wäre das ein Thema, was wirklich eher noch größer wird. Ne?
Ja.
Also gerade dadurch, also viel auch natürlich dadurch, was in den USA passiert.
Ne? Ja, absolut. Ich glaube halt nur, es muss halt dann auch von diesem, ja, von dieser medialen Noise, muss es halt irgendwie auch sich übersetzen in tatsächliches Handeln. Ne? Also das ist so ein bisschen das, wo ich hoffe, dass es dazu auch kommt. Ne? Also ich glaube, so dieses Thema, also ich glaube, viele haben jetzt Dinge neu verstanden, die sie vorher so nicht verstanden haben oder verstehen wollten, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall, glaube ich, ist so dieses Thema so sich bewusst sein, das Problem ist jetzt irgendwie, glaube ich, nochmal besser verstanden. Und ich glaube, viele haben auch so einen Impuls bekommen, auch wirklich was zu ändern.
Ja.
Na, nur diesen Impuls auch wirklich dann ins Handeln umzusetzen, ja, das ist, da bin ich mal gespannt, wie das sich ausgeht.
Du sagtest auch gerade schon, ihr seid ein amerikanisches Unternehmen. Ich habe auch einfach sehr oft das Gefühl, die Debatte rund um Rassismus, um im Endeffekt Diversity, ja, wenn man jetzt dieses Buzzword benutzen will in einem Unternehmen, es ist alles sehr amerikanisch geprägt, auch hier im deutschen Raum. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, die Impulse kommen aus Amerika, teilweise ja auch die Sprache, die Begriffe, die wir benutzen, kommen aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen. Was würdest du dir für Deutschland wünschen, wie die Gespräche, die Diskussionen hier weitergeführt werden?
Ich würde mir zum einen mal wünschen, dass sie auch vielfältig geführt werden. Ja, also wenn jetzt mal so die Diversitätsdebatten, die ich so kenne, die drehen sich halt sehr, sehr häufig um das Gender-Thema.
Ja.
Ne, es geht viel so um die Frage, wie können wir die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt sicherstellen.
Ja, so haben wir ja auch angefangen, ne? Bei Edition so. Vor 7 Jahren. Klar, das sind Sachen, entschuldige, ich wollte dich nicht, erzähl weiter.
Nee, ich glaube, wir sind uns da einig. Also ich glaube, so ist das angefangen. Man muss ja auch irgendwo anfangen. Ist auch richtig, ne? Also ich glaube, da bin ich ja auch ein Freund von, erstmal zu sagen, lass mal was Konkretes irgendwie rauspicken und dann was konkret verändern und dann schauen wir mal, wie wir es von da aus dann weitertreiben. Nur ich würde mir halt schon wünschen, dass wir da einfach wirklich auch einen Schritt weiterkommen und Diversität auch viel, viel breiter begreifen, weil ja klar, die Gender-Debatte ist schon, sag ich mal, auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber genauso gibt es halt ganz viele andere Spiegelbilder, ne? Ob das jetzt, und ich würde sagen, das nächste, was wir dann vielleicht auch noch ganz gut hinkriegen, ist die LGBTQ-Debatte. So, das kriegen wir auch noch irgendwie einigermaßen hin, ist aber schon eher so Second Priority.
So, ja, wenn man es so, gibt so eine Art Hierarchie.
So eine Art Hierarchie. So, weil man sich ja, also beim Gender, da fühlt man sich noch sehr wohl, weil da kann man jetzt wirklich nichts dagegen haben. Beim nächsten dann, boah, das ist dann schon so, ja, hat man jetzt auch verstanden, dass man das irgendwie auch wohl machen muss, aber so richtig wohl fühlen sich dann schon nicht mehr alle. So, und wenn es dann um die ganzen Fragen rund um Repräsentanz von POCs und so weiter geht, dann wird das schon irgendwie gefühlt für alle irgendwie noch exotischer, die Diskussion. Und da einfach anzuerkennen, dass das wirklich einfach auch die Realität ist, wie einfach unsere Gesellschaft heute hier ausschaut in Deutschland. Und das kann einfach nicht sein, dass sich diese Repräsentanz dann in gewissen Gesellschaftsbereichen auf gewissen Hierarchieebenen einfach so nicht widerspiegelt. Da ist einfach irgendwas falsch. So, und sich dem zu stellen und das auch ein bisschen, ja, allumfassender anzugehen, das würde ich mir wünschen.
Wir sind wir reden schon relativ lange, was mich sehr freut. aber ich wollte noch mal kurz dieses Jahr, wir hatten, na klar, Corona kam immer mal wieder kurz auf im Gespräch, kommt man ja auch in 2020 nicht drumherum.
Nee.
Du hattest auch kurz von deiner Resilienz gesprochen, ein Wort, was ich auch dieses Jahr vermehrt höre. Was würdest du sagen oder was sind so deine Erfahrungen aus dem Jahr? Ich meine, Beratungen, Unternehmensberatungen sind auch in Corona, hattet ihr ja wahrscheinlich Hochzeit?
Hochphase, Hochzeit, ja.
Was sind so die Top 3 Ratschläge, die du deinen Klienten dieses Jahr gegeben hast? Könntest du die schnell mal zusammenfassen? Puh, wie hält man durch in Corona?
Ich glaube, erstmal so der Grundleitspruch muss halt irgendwie sein: Never waste a good crisis. Ne? So, also das, um das mal so mit Churchill zu sagen. Also ich glaube halt, dass am Ende des Tages ist, wenn schon eh kein Stein mehr auf dem anderen sitzt, ja, dann kann man auch direkt richtig aufräumen. Das ist so ein bisschen so vielleicht so eine Grundphilosophie, die ich da anraten würde, weil es ist einfach so viel durcheinander gewirbelt worden. Es sind so viele Grundsätzlichkeiten gelten, also vorherige Grundsätzlichkeiten gelten einfach jetzt nicht mehr, ja, sodass man einfach das auch als Chance sehen kann. Ja, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das ganze Thema der Digitalisierung. Ja, da haben sich ja so viele so schwer getan. Ja, nee, das können wir nicht. Das ist alles zu teuer. Und nein, also das ist auch viel zu riskant, weil wir müssen Geschäftsfähigkeit sicherstellen. Da können wir jetzt nicht umstellen und so weiter. Also da hat man sich ja lange, oder auch das Remote-Arbeiten, Homeoffice, das können wir uns, Präsenzkultur und so weiter. Alles undenkbar gewesen. Ne? Und jetzt plötzlich gehen halt viele Dinge. Aber ich glaube, das Wichtige aus meiner Sicht ist jetzt halt, zum Beispiel beim Thema Digitalisierung, jetzt nicht einfach nur jedem einen Laptop in die Hand zu drücken und irgendwie ein Mobiltelefon und zu sagen, viel Spaß im Homeoffice und wir haben jetzt digitalisiert, sondern wirklich mal viel grundsätzlicher drüber nachzudenken. Ne? Welche Teile von meinen Geschäftsprozessen kann ich vielleicht auch irgendwie digital abwickeln? Wie kann ich die Interaktion mit meinen Kunden auch im Vertrieb vielleicht irgendwie viel radikaler digital gestalten? Weil ich glaube schon, dass die Unternehmen, die das jetzt nutzen, diese Zeit des Umbruchs, sich da auch nochmal fundamental neu aufzustellen und Sachen neu zu denken, das ist, glaube ich...
Da muss ja auch ein Kulturwechsel mit einhergehen.
Total, total. Das ist, das ist das Nächste, ne? Also den Mitarbeiter auch irgendwie im Blick behalten, weil wir waren ja jetzt alle irgendwie, das ist klar, das am Anfang war das cool, ne? Du bist im Homeoffice, bist zu Hause, hast da so deinen kleinen Radius, in dem du dich bewegst, das ist alles irgendwie gemütlich. Aber in gewisser Hinsicht merkst du dann auch irgendwann, warte mal, da fehlt jetzt total viel. Die Interaktion mit meinen Kollegen, der Austausch, irgendwie das schöne Office, der Kaffee, die Kantine, der Weg, plötzlich scheint das Kantinenessen irgendwie total lecker. Also das sind ja so Dinge, die da passiert sind. Ne, da wurde einem ja auch viel genommen. Ne? So, und plötzlich reduziert sich so der Arbeitsalltag auf die pure Tätigkeit. So. Ne? Und das ist dann manchmal in vielen Rollen, in vielen auch Momenten gar nicht mehr so inspirierend. Nur das so stumpf abzuarbeiten. Ne? Wie schaffe ich es jetzt als Unternehmen, da auch weiterhin eine Kultur auch zu gestalten?
Teamzusammenhalt,
genau. Mhm. Zusammenarbeit, wie kriege ich da irgendwie so ein Spirit auch wieder rein, dass es den Leuten auch Spaß macht? Ja? Und ich glaube, diese Frage von, macht das hier eigentlich alles Sinn, was ich mache, die ist natürlich in den Monaten jetzt viel, viel mehr vermehrt aufgekommen. Und diese Sinnfrage, sich auch als Unternehmen nochmal zu stellen, ne? Was ist eigentlich unser Purpose hier und was ist auch der Purpose unserer Mitarbeiter und passt das hier eigentlich alles irgendwie zusammen und wie müssen wir das vielleicht auch neu denken? Ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenthema und diesen Kulturwandel auch irgendwie ja, zu gestalten und dann auch erfolgreich zu meistern. Ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, ja.
Als Beraterin arbeitest du ja eh immer viel remote oder ihr alle, ne? Oder auch. Wie findet ihr denn als Team bei McKinsey zusammen?
Also ich würde sagen, wir waren, ich glaube so dieses, für uns war das glaube ich nicht ganz so disruptiv wie in vielen anderen Branchen und Unternehmen, weil wir durch die Tatsache, dass wir immer auf der ganzen Welt verstreut sehr international in Teams zusammenarbeiten und auch schon immer nicht unbedingt co-located waren. Also wir haben oft auf Studien und Projekten zusammengearbeitet mit Teams, die irgendwo auf der Welt sitzen oder Experten, die irgendwo sitzen. Das heißt, das war so im ersten Moment jetzt, glaube ich, gar nicht so, so ganz, ganz ungewohnt. Was wir da natürlich jetzt schon versuchen, vermehrt auch zu machen, sind wirklich digitale Formate auch vermehrt zu nutzen, zu entwickeln und auch wirklich sich die Zeit zu nehmen, dann auch einen Austausch zu gestalten, wo es um nichts Inhaltliches quasi irgendwie geht. Dann auch zu gucken, wo sind denn vielleicht auch Leute irgendwo vor Ort in irgendeiner Stadt, wo man vielleicht auch in kleineren Gruppen mit den gewissen Abstandsregeln und so weiter auch nochmal zusammenkommen kann. Wie kann man das gestalten? Ist natürlich viel, viel kleinteiliger, viel, viel aufwendiger. Aber ich glaube, das lohnt sich halt zu versuchen, da auch weiterhin genau diese Momente auch zu schaffen. Mhm. Weil ich glaube, sonst verliert man halt genau diesen Spirit, den es halt auch braucht, um so ein Unternehmen irgendwie zusammenzuhalten. Das gilt für McKinsey jetzt genauso wie für alle anderen Unternehmen.
Hast du ein persönliches Corona-Highlight und Lowlight für dich?
Highlight und Lowlight.
Ich muss jetzt selbst, war jetzt eine sehr spontane Frage. Also wenn ich drüber nachdenke, müsste ich sagen, eins der Highlights war auf jeden Fall für mich auch nochmal so eine andere Wertschätzung für mein Team, ehrlich gesagt, zu finden. Don't it always seem to go there?
Yeah.
You don't know what you've got till it's gone, ne?
Yeah.
Um mal Janet Jackson zu zitieren.
Ja.
ich muss sagen, das hat uns schon zusammengeschweißt auch, würde ich sagen,
ja.
Dass wir uns kurz so in der Räumlichkeit auf jeden Fall verloren hatten und auch so diese Unsicherheiten zusammen durchhaben und so. Ich weiß, am Anfang von Corona gab es auch durchaus öfter mal so Zoom-Sessions, wo Tränen gekullert sind und so.
Vielerorts, glaube ich, ja.
Was vielleicht gleichzeitig dann auch ein Lowlight war, ne? Aber
ich glaube schon, dass man einfach halt dadurch, dass die Grenzen so mehr verschwommen sind, also allein schon die Tatsache, dass du plötzlich so bei jedem irgendwie gefühlt im Wohnzimmer oder im Esszimmer, im Schlafzimmer oder wo auch immer sich die Leute irgendwie in ihrer Wohnung eingerichtet hatten, dass plötzlich bei jedem irgendwie Gefühl zu Hause warst. Ich finde, da sind nochmal auch so über die Hierarchieebenen hinweg auch nochmal so ganz andere Grenzen gefallen irgendwie. Ne? Und dann läuft nochmal so ein Kind durch. Also es war einfach alles viel nahbarer. So in der Zeit. Und ich glaube, alle haben auch so die Verwundbarkeiten der Einzelnen viel, viel deutlicher in dem Moment gesehen und auch die Grenzen, die das Ganze für jeden Einzelnen hat. Und wie du schon sagst, auch viele so persönliche Momente, die man dann auch gar nicht mehr verbergen konnte in so einer Interaktion, weil es einfach alles wirklich sehr, sehr viel war. Also das ist für mich schon auch so ein, und da gab es, ich glaube, vielerorts einfach auch lustige so VC-Momente, ne, wo man schon dann auch einfach auch in ernsteren Situationen dann mal noch irgendwie gelacht hat. Gleichzeitig gab es aber auch viele Low-Momente. Meine Mutter wurde operiert am Herzen in der Corona-Zeit. Das war, wie sich viele, die in so einer ähnlichen Situation waren, vorstellen könnten, eine sehr schwierige Situation. Auch emotional sehr, sehr schwierig, dann auch nichts machen zu können, nicht vor Ort sein zu können im Krankenhaus. Das war definitiv mein Lowlight. Wahrscheinlich dann das Highlight, als sie dann entlassen wurde. Und ihr geht's gut. Doch, doch, hat alles gut überstanden. Das war natürlich dann schon auch eine große Erleichterung.
Ja, aber es kommt halt immer alles aufeinander. Ne?
Ja.
Du hattest wahrscheinlich irrsinnig viel Arbeit.
Ja.
Die Angst, die Sorge nebenbei. Ja,
also da war es fast schon gut, viel Arbeit zu haben, weil macht, tun kommt man ja eh nichts. Das ist ja sonst in anderen Situationen anders gewesen, ne? Wo du dann wirklich auch im Krankenhaus vor Ort bist und jeden Tag hinfährst und irgendwie besuchst. Das war nicht möglich. Ne? Also man hat sich da schon so ein bisschen ohnmächtig auch gefühlt, weil man will ja auch als Außenstehender oder als Außenstehender, aber als nicht direkt Betroffene irgendwie auch was tun in dem Moment. Ja, das war nicht möglich und deswegen war dann die Arbeit in dem Moment schon auch eine Ablenkung. Aber dadurch, dass es halt auch, wie du schon sagtest, auch recht extrem zwischendurch auch war, weil einfach irgendwie Krisenmodus, sage ich jetzt mal, ne? Und auch eine gewisse Dynamik so in allen Sachen irgendwie drin steckte, dann schon einfach anstrengend. Ja.
Ja. Wie hast du dich als berufliche Problemlöserin gefühlt mit diesen ganzen Problemen, die auf einmal da waren, für die niemand eine Lösung hatte?
Ja, also das fand ich schon am Anfang, ist das natürlich schon auch, es hat einen schon auch so ein bisschen überwältigt im ersten Moment. Da man ja selber auch, ich meine, man ist ja irgendwie auch noch ganz normal Privatteilhaber all dessen, was so passiert. Ja, das war irgendwie schon ziemlich heftig, auch so zu sehen, auch Leute zu sehen, jetzt gar nicht nur beruflich, sondern auch privat, die eigentlich sonst immer recht fest im Sattel sitzen, die plötzlich irgendwie vom Pferd gefallen waren, ja, und irgendwie manche haben sich wehgetan, manche weniger. Also das war schon irgendwie, ich fand so links und rechts war es irgendwie schon ziemlich wild. Und jetzt ist man so in dieser, im Auge des Sturms sozusagen und versucht irgendwie Sinn aus all dem irgendwie zu ziehen, was da passiert. Und so, sag ich mal, überwältigend wie das war, so spannend war es auf der anderen Seite auch, ne? Weil es ist natürlich so eine der, es sind natürlich so Krisensituationen, wo keiner irgendwie das sind natürlich die spannendsten Probleme in gewisser Hinsicht, ne?
Ja.
Und da wirklich irgendwo auch zu überlegen, ich habe mir da in der Zeit auch mit ein paar Kollegen zusammen recht viele Gedanken gemacht zu so volkswirtschaftlichen Szenarien, wie könnte es ausgehen, an was müsste man glauben, damit dann am Ende das rauskommt, was sind die Faktoren, was können wir aus der Finanzkrise lernen, was aber eben auch nicht. Also man war schon irgendwie, die ganze Zeit, der Kopf war wirklich sehr, sehr an. Man hat versucht, irgendwie so viel wie möglich aufzusaugen an Informationen zu beobachten, zu verstehen. Ja, also von daher fand ich das sehr, sehr spannend, da auch in dem Moment Beraterin sein zu dürfen in der Zeit und eben halt auch, wo viele Unternehmen ja auch einfach im Krisenmodus in dem Moment waren. Ich meine, die Klienten, die ich in der Zeit dann zu dem Themen begleitet habe, da war ich natürlich dann auch irgendwo in diesem Modus, aber ich hatte gleichzeitig eben auch die Zeit, mich mit den etwas größeren Fragestellungen volkswirtschaftlicher Art auch zu beschäftigen, da auch ein paar Sachen publiziert zu in der Zeit. Also das war einfach spannend in Summe. Also deswegen, ja, ich glaube in Summe, wenn man jetzt so zurückblickt, ist ja noch nicht vorbei. Die Oma sagt, man soll den Tag nicht vorm Abend loben. Also es sind noch ein paar Monate in 2020, aber ich glaube, irgendwann wird man schon zurückgucken und sagen, dass das bei allem Wilden, was einem so passiert ist die letzten Monate, am Ende dann doch auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit gewesen ist, in der man viel über die Welt und auch über sich selbst gelernt hat. Von daher ja, ist wahrscheinlich am Ende dann doch eine zumindest neutrale Bilanz.
Auf jeden
Positiv
Fall.
Träume ich jetzt noch nicht zu sagen.
Was, wofür bräuchtest du persönlich Beratung in deinem Leben?
Zum Nein sagen.
Ah, ja.
Ja.
Gutes Thema. Schlechtes Thema.
Schlechtes Thema, ja. Zum Nein sagen. Das wäre, ja, dazu bräuchte ich auf jeden Fall Beratung. Also wenn du jemanden kennst, dann.
Ja, ich kenne leider niemanden, sonst wäre ich schon besser darin. Okay, eine abschließende Frage stelle ich immer allen. Wie immer haben wir auch heute schon viele Ansätze besprochen, aber was wäre so dein abschließender Satz? Was müssen wir anders machen, damit die Arbeitswelt gerechter, besser, diverser wird?
Die einen müssen zuhören, die entscheiden dürfen, mutiger sein. Und die Ideen haben, müssen sie äußern. Und am Ende braucht es halt eben genau diesen Dialog. Also ich glaube, ist einfach bei all der Unsicherheit, die gerade irgendwie besteht, also ich glaube, es wird nicht mehr funktionieren, einfach so weiterzumachen wie bisher. Dafür ist einfach alles viel zu anders, auch schon vor Corona, ehrlicherweise. Da braucht es einfach irgendwie eine Veränderung. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die entscheiden, dürfen und vielleicht bisher das auch so in ihrem komfortablen Kreis machen konnten, auch denen zuhören, die vielleicht mal eine andere Perspektive und eine andere Idee mitbringen und dass die, die andere Ideen und Perspektiven haben, sich halt trauen, was zu sagen. Und wenn sie keinen Zugang haben, dass die Zugang schaffen können, dass die den auch herstellen, damit da am Ende ja, einfach ein Dialog entstehen kann. Das würde ich mir wünschen.
Ich gehe bei deinem Wunsch mit und danke dir für dieses Gespräch.
Danke dir.